Jugendarbeit wirkt.
Der Fachpodcast des Vereins Wiener Jugendzentren. Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von Jugendarbeit wirkt. Mein Name ist Martin.
Und ich bin Laura.
Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Heute erwartet euch eine spannende Folge rund um das Thema Beratung in der offenen Jugendarbeit.
Beinahe alle Fachkräfte der offenen Jugendarbeit beraten Jugendliche zu verschiedenen Themen in unterschiedlichen Settings. Dennoch existierten bis vor kurzem kaum professionelle Konzepte dazu oder empirische Erkenntnisse zu Beratungspraxen. BOJA hat zusammen mit der Fachhochschule Campus Wien und mit der Arbeitsgemeinschaft Jugendwerkstätten Baden-Württemberg in Deutschland in einem längeren Forschungsprozess einen Praxisleitfaden, die heißt Beratung in der offenen Jugendarbeit, erstellt und veröffentlicht.
Ja, genau. Und dazu haben wir heute zwei Gäste eingeladen, die selbst auch an diesem Forschungsprozess beteiligt waren. Ich freue mich, dass ihr da seid und darf heute Manuela Hofer, Sozialarbeiterin und Politikwissenschaftlerin, die schon 10 Jahre selbst in der offenen Jugendarbeit tätig war und auch einige Jahre in Beratungseinrichtungen, Frauenhaus, Diakonie, Caritas gearbeitet hat und die seit 2015 am Bachelorstudiengang Soziale Arbeit lehrend und forschend tätig ist. Und Clemens Rosbacher, er ist Sozialarbeiter in der mobilen Jugendarbeit Back on Stage 5 und interimistisch Teamleiter und im Kontext seiner Arbeit sehr viel mit Beratung in der offenen Jugendarbeit beschäftigt. Herzlich willkommen. Manuela, die erste Frage ist an dich gerichtet. Du hast ja in diesem Forschungsprozess sehr genau unser Tun in der offenen Jugendarbeit beobachten können. Wie war dein Eindruck? Wie gelingt Beratung in unserem Bereich der offenen Jugendarbeit?
Also ganz simpel gesagt würde ich mal sagen, Beratung gelingt. Sie gelingt sehr gut. Das war auch für uns nicht so grundsätzlich die Ausgangsfrage. Für uns war die Frage eigentlich davor, dass wir gefragt haben, findet Beratung überhaupt statt, weil es darüber eigentlich keine Klarheit gegeben hat in der Fachcommunity und auch in der Praxis der Jugendarbeit. Und nachdem wir das ziemlich schnell beantworten konnten, dass viele der Dinge, die wir beobachtet haben, Beratung ist, war dann die Frage, und wie findet sie statt? Also nicht so sehr, gelingt sie oder gelingt sie nicht, sondern was ist das Spezifische an dieser Beratung, dass es oft so schwer ist, das als solche zu bezeichnen.
Und da ein bisschen provokant dazu gefragt, ich habe ja im Intro gehört, oder wir haben im Intro gehört von der Laura, da gibt es einen eigenen Leitfaden jetzt dazu. Warum braucht es da einen Leitfaden für Beratung in der offenen Jugendarbeit? Warum ist das wichtig?
Ja, ob es ihn braucht, darüber kann man wahrscheinlich diskutieren. Wir haben es für sinnvoll erachtet. Uns war es wichtig, jetzt gerade bei einem Forschungsprojekt auch nicht irgendwelche großen, hochtrabenden Zahlen irgendwie zu lukrieren, sondern eher zu fragen, was hat die Praxis auch davon, wenn wir uns das anschauen. Also wir sind mit dem hingegangen, mit diesem Forschungsinteresse tatsächlich, diese Frage zu klären eben. Also findet Beratung statt und wenn sie stattfindet, was braucht sie eigentlich auch, damit sie gut stattfinden kann? Und da gehören so Sachen dazu wie eben die Frage, was muss ich eigentlich wissen, um beraten zu können gut, gerade in diesen Settings offener Jugendarbeit und was muss ich konkret können, weil gerade darüber haben wir festgestellt, gibt es oft eben ein nicht so klares Bewusstsein. Also in der mobilen Jugendarbeit ist es noch relativ klar, dass Beratung Teil der Arbeit ist. Aber gerade in Jugendtreffs, Jugendzentren, also in der eher ja, einrichtungsbezogenen Jugendarbeit, haben wir immer wieder gemerkt, dass Personen eher gesagt haben, es ist nicht Beratung, es sind Gespräche oder also irgendwelche anderen Begriffe eigentlich für diese Beratungspraxen gefunden worden ist. Und ich glaube, das hängt ganz viel auch daran, dass in der so klassischen Beratungsliteratur, in der sozialarbeiterischen Auseinandersetzung mit Beratung, Jugendarbeit nicht vorkommt oder grundsätzlich so niederschwellige Beratung meistens nicht vorkommt. Man geht immer von so klaren Settings aus, wo irgendwie Personen an einem Tisch sitzen und es ist immer zwei Personen, die in einem ruhigen Raum in einer gewissen Zeit irgendwie da Beratungsprozesse haben, wo eben auch die Personen alle wissen, es geht jetzt hier um Beratung und wir sind auch hier, um Beratung durchzuführen. Eine Person lässt sich beraten, die andere berät, die Rollen sind klar. In der Jugendarbeit ist es komplett anders. Mhm. Beratung findet nebenher statt, in irgendeinem Chaos von Freizeitpädagogik. Mhm. Und uns war wichtig, auch eben da quasi einen Service auch zu bieten für die PraktikerInnen, die vielleicht, also selbst wenn sie sich durch diese klassische Beratungsliteratur durchackern würden, würden sie wahrscheinlich relativ wenig rausholen können für sich und ihre konkrete Praxis. Und uns war es wichtig, quasi dies zu bieten oder zur Verfügung zu stellen. Dass man sagen, die Ergebnisse, die wir haben, versuchen wir möglichst praxisnah an ja, an die KollegInnen in der Praxis zu geben.
Ja, das ist ja evident, dass da eben wenig in der wissenschaftlichen Literatur zu finden ist. Und gleichzeitig finde ich es auch so spannend, dass das nicht Thema war oder ist so oft, weil ich bin in anderen Kontexten auch ehrenamtlich tätig, in dem es eigentlich Beratungssettings gibt. Und da finde ich es immer sehr spannend zu sehen, wie wichtig diese Beziehungsebene in der offenen Jugendarbeit, die da mit reinspielt, ist. Weil in diesen Kontexten brauche ich mal wirklich mehrere Termine, um dieses Vertrauen überhaupt herzustellen. Und meistens mache ich das dann nicht in diesem Setting, in dem wir gerade sitzen, nämlich an einem Tisch, sondern ich gehe mit den jungen Menschen, das sind vordergründig junge Menschen auch, aber gehe ich dann irgendwo raus, mache irgendwas aktiv und das irgendwas Vertrauens- und Beziehungsstiftendes ist und dann merke ich, geht schon leichter. Und das ist irgendwie so ein bisschen das Know-how, das ich aus der Jugendarbeit da wieder mit reinnehme. Und das finde ich sehr lustig, dass das eben nicht so in der wissenschaftlichen Literatur vorkommt. Ja.
Genau. Also so. Clemens, in deinem Arbeitsalltag gibt es sicher einiges von dem Chaos, das Manuela benannt hat. Du bist in der mobilen Jugendarbeit tätig und da steht Beratung sogar im Konzept drinnen. Und zwar, es steht zu allen möglichen Themen und in allen möglichen Settings. Also vielleicht kannst du uns kurz beschreiben, was für Settings gibt es und welche Kompetenzen braucht aus deiner Sicht eine Fachkraft in der mobilen Jugendarbeit?
Ja, hallo erst einmal. Danke für die Einladung zu dem Podcast. Beratung in der mobilen Jugendarbeit findet in der Praxis eigentlich immer und überall statt. Also eigentlich ab dem Moment, wo man ins Büro reingeht, bis zu dem Moment, wo man rausgeht, kann jederzeit Beratungssettings sich ergeben. Ich mache da schon ein bisschen einen Unterschied, auch ob wir jetzt draußen im Park sind, weil auch da sich Beratungssettings ergeben. Das sind dann oft kurze Gespräche, ein paar Minuten, wo Kids dann bestimmte Themen nachfragen, die wir dann vielleicht vor Ort mit ihnen besprechen können oder falls man doch PCs oder irgendwas Unterstützendes braucht, gehen wir dann halt ins Büro wieder rein, weil wir da die ganze Infrastruktur haben. Aber im Endeffekt sind es sehr oft zu Themen wie, was mache ich nach der Schule, wie finde ich einen Job, was könnte mir gefallen, was oft relativ schwer zu bearbeiten ist, auch mit den Kids, weil man ja nicht wirklich in sie reinschauen kann. Aber dann einfach durch Gespräche und Fragen ein bisschen abklappern, was gefällt dir so in der deiner Freizeit, was machst du gern, lässt sich das mit dem Job verbinden? Und genau, natürlich haben wir auch viele Beratungen zu Themen, die jetzt nicht so ganz freiwillig sind, sei es Anzeigen oder irgendwie Probleme mit Behörden. Und was ich so über die Jahre für mich herausgefunden habe, ist bei Beratungen, ist auf der einen Seite Vertrauen, gerade in unserem Feld, wahnsinnig wichtig, und die Zeitressourcen. Also man muss als Jugendarbeiter, Jugendarbeiterin ressourcenfrei haben, um wirklich gut beraten zu können. Was bei uns in der mobilen Jugendarbeit sehr gut funktioniert, weil wir relativ flexibel arbeiten können, je nach Bedarf von den Kids. In einem Jugendzentrum, Jugendtreff, ist das alles wieder ein bisschen komplizierter, weil man ja Betriebe am Laufen halten muss. Da können sich Leute jetzt nicht absetzen und sich rein mit ein oder zwei Personen beschäftigen. Genau.
Jetzt die Frage natürlich dann je nach Träger der offenen Jugendarbeit und je nach Angebotsstruktur, aber gibt es halt eine Möglichkeit, dann auch im Jugendtreff, Jugendzentrum auch Journaldienste zum Beispiel im Programm anzubieten, damit halt dann gezielte Zeiten für diese Anfragen sind? Natürlich ist das aber nicht niederschwellig, weil es ist zu einem bestimmten Zeitpunkt X, an dem ich das klären muss und nicht gerade am Zeitpunkt Y, wo es vielleicht gerade der Schuh drückt oder gerade irgendwie dringend wäre. Ja, da fehlt dann die Flexibilität, wie du sagst, die ihr eigentlich habt. Ja.
Manuela, was würdest du sagen, welche Kompetenzen braucht ein Jugendarbeiter oder Jugendarbeiterin in Beratung?
ich würde sagen, so eine Vielzahl an Kompetenzen. Also man denkt ja oft direkt an diese Gesprächsführung, also in dem Moment, wo die Beratung stattfindet, dass da die ganzen Kompetenzen liegen. Und gerade aber eben die Qualität von dieser niederschwelligen Beratung in der Jugendarbeit ist, dass eben der Zugang auch so leicht gemacht wird für Jugendliche. Also sehr oft, Jugendliche gehen nicht in höherschwelligere Einrichtungen, in spezialisierte Beratungseinrichtungen, weil sie die Möglichkeit haben, in der Jugendarbeit mit Personen ihre Freizeit zu verbringen, Vertrauen aufzubauen. Das heißt, das Erste ist mal Beziehungsarbeit zu machen. Also das ist eine der wesentlichen Kompetenzen, auf denen eigentlich alles aufbaut. Genau, es geht dann auch darum, dass eben, wie vorher schon gesagt, eben in den freizeitpädagogischen Aktivitäten, was oft irgendwie ein Betrieb ist, wo viel gleichzeitig stattfindet, plötzlich eine Situation bestehen kann, wo eine jugendliche Person eben irgendetwas äußert, wo es die Aufgabe ist und auch die Kompetenz ist von Jugendarbeiterinnen, genau hinzuhören. Mitzukriegen, okay, da geht es jetzt gerade um was anderes, als es vorher war. Das ist jetzt kein Alltagsgespräch mehr oder da verdichtet sich irgendwie so ein Alltagsgespräch zu etwas, was mehr wird. Die JugendarbeiterInnen in unserer Forschung haben öfter auch gesagt, es gibt so einen Breaking Point. Plötzlich weiß man, jetzt ist Beratung. So, man spürt es, man hat Erfahrung, also man ist auch etwas, was man entwickelt mit der Zeit. Das heißt, auch das ist eine Kompetenz, da genau hinzuhören, genau nachzufragen, auch so sensibel nachzufragen, dass man die Personen dann nicht vertreibt. Also eben in einem Setting, das kann im offenen Betrieb sein, das kann auf der Straße sein, also etwas Offenes, wo andere mit zuhören, mit dabei sind, zu überlegen, ist das jetzt der richtige Punkt, genauer nachzufragen. Muss ich jetzt eigentlich das Setting neu arrangieren? Also muss ich oder habe ich überhaupt die Möglichkeit, zum Beispiel, wie Clemens schon gesagt hat, in ein Büro zu gehen und dort in Ruhe zu reden unter vier Augen? Oder ist es vielleicht sogar so, dass die jugendliche Person mit den Freundinnen bleiben will? Ist es vielleicht gerade der Safe Space, dass da andere dabei sind und damit der oder die Jugendliche bestimmen kann, ich probiere es nochmal aus, aber ich möchte vielleicht gar nicht vertiefen. Also oft wissen die Jugendlichen selber nicht, will ich eigentlich jetzt in dem Moment Beratung oder will ich es einfach nur mal abladen, will ich es einfach nur mal sagen? Und aber gar nicht so sehr vertiefen. Das heißt, das ist total sensibel und das haben wir eben auch beobachten können, dass das JugendarbeiterInnen auch total sensibel gestalten, eben zu schauen, was braucht die Person jetzt? Ist es jetzt der richtige Moment, woanders hinzugehen? Muss ich das ansprechen? Auch transparent zu machen. Hey, da ändert sich jetzt gerade was. Wir haben jetzt gerade Fußball gespielt oder wir sind eigentlich noch mitten im Fußballspielen und da ist jetzt aber etwas, wo vielleicht auch wichtig ist für JugendarbeiterInnen, transparent zu machen, wir sind jetzt in einer anderen Situation. Ja, ich habe jetzt plötzlich, kriege ich Informationen von dir, die sensibel sind, für die ich besonders zuständig oder verantwortlich bin. Ich muss jetzt schauen, ob das passt, ja, dass wir da weiterreden. Oder vielleicht ist es besser für dich, genau, dass wir woanders hingehen und weiterreden. Genau, das sind jetzt nur mal die Momente quasi, bis es zur Beratung tatsächlich kommt. Also, und dann fängt es an mit diesen üblichen Gesprächsführung, also eben gewisse aktives Zuhören, verschiedene Techniken der Gesprächsführung zu können, genau, den Beratungsprozess zu gestalten, also auch zu überlegen, ist es jetzt ein erstes Kurzgespräch, bleibt es dabei, muss ich wieder nachgehen, wenn die Person wiederkommt, also wie gehe ich damit um, dass wir dieses Gespräch vielleicht auch weiterführen können, wie wird der Prozess auch abgeschlossen, also wo ist dieser Moment, das ist etwas, was in der Jugendarbeit auch oft nicht passiert, es bleibt dann so offen, ja, also kommt die Person wieder, reden wir dann nochmal wieder drüber, beim nächsten Mal, wenn die Person kommt, will die überhaupt nochmal irgendwie angesprochen werden. Also auch da geht es weiter mit diesem genau hinhören, genau schauen, an der Beziehungsarbeit eben ständig weiterarbeiten.
Ich finde das extrem gut zusammengefasst, was du gesagt hast. Ich habe mich so abgeholt gefühlt, gerade die ganze Zeit, wie du das erzählt hast, aus meiner beruflichen Praxis heraus. Also wirklich, ich weiß nicht, jetzt Clemens oder Laura, wie es euch geht, also aus der Praxis nochmal gesprochen. Ich finde schon, dass das nochmal viel komplexer und häufiger auftritt, jetzt natürlich während der Corona-Pandemie schon, aber auch danach, dass man viel öfter auch vor diesen Situationen ist, wo man genau diese Fragen klären muss. Passt das jetzt? Wo ist die Grenze unserer Zuständigkeit auch überhaupt? Wo vermittelt man weiter? Ich glaube, das kommt eh nachher, dann werden wir noch ein bisschen drüber quatschen. Aber so vom Eindruck her, das ist schon viel mehr geworden, oder? Oder war es immer viel und man nimmt es anders wahr, weil die Pandemie das irgendwie mehr in den Fokus gerückt hat?
Ja, also ich sage nur, ich bin ja die Statistik-Fan bei uns und tue immer gern auswerten. Also einfach rein zahlentechnisch sind die Beratungssettings, also einfach die Anzahl an Beratungen, die stattgefunden haben, ist bei Back on Stage 5 jetzt massiv gestiegen. Mhm. Also das kann ich irgendwie sagen, ab 2020 geht steil nach oben.
Ja, also in Alt-Erla wäre es das Gleiche gewesen. Ja, also war genauso.
Oh ja, also mir kommt das ganz subjektiv betrachtet genauso vor. Es werden viel mehr Beratungen als jetzt zum Beispiel, wo ich angefangen habe. Da hatten wir schon auch viel Beratungen also seit vor fast 5 Jahren, und es wird aber kontinuierlich mehr. Und vor allem die Themen Job und wie soll mein Leben später ausschauen, der Punkt ist gefühlt massiv gewachsen.
Wir haben ja darüber geredet, dass es so ist, dass die JugendarbeiterInnen damit beschäftigt sind, aber damit sie damit beschäftigt sind, braucht es ja Jugendliche, die zu JugendarbeiterInnen kommen und mit diesen Anliegen an sie herantreten. Und warum ist das so? Warum kommen Jugendliche in eine Jugendeinrichtung und wollen zu diesen Themen quasi Unterstützung haben?
Also ich meine, grundsätzlich würde ich mal sagen, die Jugendarbeit bietet Freiräume für Jugendliche, was sehr wertvoll und wichtig ist. Also auch konsumfreie Räume, die sonst nicht so leicht zu haben sind. Oder auch im öffentlichen Raum geht Jugendarbeit auf Jugendliche zu und bietet sich an und bietet einfach eine Möglichkeit, einerseits Zeit miteinander zu verbringen, andererseits das, was wir immer wieder gehört haben, auch von Jugendlichen, die wir eben befragt haben während der Forschung, war, dass JugendarbeiterInnen andere Erwachsene sind. Dass das so eine ganz große Bedeutung hat, mit Erwachsenen zu tun zu haben, die eben Lebenserfahrung haben, die was zu erzählen haben und gleichzeitig so wahnsinnig großes Interesse an Jugendlichen haben, ein ehrliches, authentisches, richtiges Interesse an den Jugendlichen. Und das kriegen Jugendliche mit. Das heißt, sie fühlen sich wohl in der Auseinandersetzung mit den JugendarbeiterInnen. Sie bauen relativ leicht ein Vertrauensverhältnis auf, wo wir zum Beispiel auch spannend fanden, dass dieses Vertrauen oft weitergegeben wird. Also dass manche Jugendliche auch gesagt haben, Leute, die ich kenne und die ich schätze und die ich mag, die haben gesagt, die sind in Ordnung, die JugendarbeiterInnen sind in Ordnung, die kannst du fragen. Und das heißt, so ein Vertrauensvorschuss wird auch weitergegeben und bestätigt sich auch bei den Jugendlichen immer wieder. Also sie werden selten enttäuscht, gerade eben, weil diese Prinzipien in der Jugendarbeit, also Transparenz, Offenheit, Parteilichkeit, immer auf der Seite der Jugendlichen zu stehen, sie zu akzeptieren als Person, unabhängig davon, was für einen Blödsinn sie machen und so weiter. Also das kriegen Jugendliche mit und das fördert einfach ein Vertrauen, das sie in Bezug auf andere, gerade auch Beratungsinstitutionen, meistens nicht haben. Also man muss denken, so wenn Jugendliche sonst Kontakt zur sozialen Arbeit haben, dann ist das oft in einem Zwangskontext, also sei es das Jugendamt oder das Sozialamt, irgendwelche relativ also zumindest von den Jugendlichen so als kontrollierend erlebte BeamtInnen, die, wo sie nicht ganz sicher sind die auf meiner Seite. Auch wenn es so ist, also gerade beim Jugendamt, erleben sie das selten. Und so eine andere Sache, die wir gemerkt haben, die den Jugendlichen auch wichtig ist, ist, dass sie eben nicht wegen Problemen in die Jugendarbeit kommen, sondern sie kommen dort eben, um ihre Freizeit zu verbringen und ihre FreundInnen zu treffen. Und sie merken, dass sie in der Jugendarbeit als ganze Person wahrgenommen werden. Also sie werden nicht als problembelastete Person oder grundsätzlich als Problem wahrgenommen, sondern als eine spannende Persönlichkeit, die da ist und wo sich Personen freuen, dass sie kommen. Und ich glaube, das ist so eben das eine ist, und das war auch bei den JugendarbeiterInnen, mit denen wir geredet haben, immer so wichtig, wenn es um Beratung ging, zu sagen, wir sind aber akzeptierend und wir sind ressourcenorientiert. Wir sehen die Jugendlichen nicht als Probleme, und es gab auch immer so ein bisschen eine Angst, wenn wir zu viel über Beratung sprechen, dann sehen wir die Jugendlichen zu problematisch. Und ich finde es eigentlich, ich finde es durchaus berechtigt, sich diese Frage zu stellen. Ich glaube, dass es so, wie Beratung in der Jugendarbeit stattfindet, nicht passiert. Aber weil es eben so stark ist, weil das Jugendarbeiterinnen so wichtig ist, die Jugendlichen immer als ganze Person zu sehen, die unter anderem auch aufgrund der Lebenslage oft Probleme hat oder Fragen hat, die manchmal Unterstützung brauchen. Das ist eben, muss noch nicht irgendwie eine problematische oder eine Person mit vielen Problemen sein, sondern einfach diese Lebensphase ist eine Phase, wo viele Fragen aufkommen. Und es sind oft Alltagsfragen, so Fragen der Identitätsentwicklung, des Aufwachsens eben, was will ich später mal machen oder wer will ich überhaupt sein? Und da eben jemanden zu haben, der einen begleitet und diese Fragen stellt und im nächsten Moment aber auch irgendeine leibernde Aktion mit einem macht oder jemanden mitkriegt als jemand, der witzig ist oder geistreich oder gute Freunde hat oder was auch immer. Ich glaube, dieser Mix macht es, als ganze Person gesehen zu werden und eben nicht nur als diese problembehaftete Person.
Ja, sehr spannend. Mir stellt sich jetzt so die Frage, ist das irgendwie in euren Gesprächen euch zu Ohren auch gekommen, das Thema, weil das habe ich in der Praxis ja oft gehört, wenn man dann sagt, eine weiterführende Beratungsstelle zu vermitteln, die wirklich Expertise auch hat in diesem Feld, dann ist diese Angst gekommen, na, erfahren da meine Eltern davon, na, ich will da nicht hingehen, habt ihr da auch irgendwie solche Erfahrungen in den Gesprächen gehabt oder war das weniger Thema?
Das war weniger Thema, Weitervermittlung war aber großes Thema. Also auch das, weil manche auch sagen, wir sind eigentlich erst nur für die Erstberatung zuständig und dann versuchen wir die Personen möglichst schnell weiter zu vermitteln. Das ist auch oft etwas, wo dann gesagt wird, wir beraten ja nicht, sondern wir vermitteln nur weiter. Und das war uns zum Beispiel auch wichtig zu sagen, das ist aber Teil der Beratung. Also um weitervermitteln zu können, muss ich mal zuerst das Problem erkennen, ich muss wissen, wo kann ich die Person überhaupt weitervermitteln und was braucht die Person, um weitervermittelt zu werden. Und das kann natürlich so eine Angst sein, aber die Angst war eher eben von den Jugendlichen nicht, also dass sie nicht verstanden werden bei den anderen Einrichtungen. Und was die Fachkräfte gesagt haben, war das zum Teil auch durchaus berechtigt. Also dass viele spezialisierte Einrichtungen haben zwar spezialisiertes Wissen für ein Thema, aber eben nicht diese Zugänge, sie haben die Beziehung nicht zu den Jugendlichen und sie haben auch oft nicht die Zugänge, ein Gespräch tatsächlich so übersetzen zu können oder sich so einzulassen. Oder sie bieten auch nicht die Settings, allein im Zugang. Also keine Ahnung, wenn telefoniert werden muss, um einen Termin auszumachen, dann ist es oft schon vorbei.
Ja, ich glaube, der Clemens kann ein Lied davon singen. Oh ja,
Clemens, bitte, wir würden dich jetzt gerne singen hören. Nein. Ja, aber Clemens, wie siehst du das aus deiner beruflichen Praxis heraus? Beratungen und Auskünfte in der Jugendeinrichtung. Warum glaubst du, kommen die Jugendlichen so gern zu euch und warum setzt ihr die Ansprechpartnerinnen ihrer Wahl?
Ich glaube, auf der einen Seite eben, weil wir nicht nur ein reines Beratungssetting anbieten, sondern eben das ganz viel verschiedene Sachen, vom Freizeitpädagogischen über Projektarbeit bis hin zu Beratungen und allen möglichen Hilfestellungen eigentlich. Ich glaube, ein wahnsinnig großer Vorteil von uns, warum die Kids zu uns kommen, bevor sie in irgendwie extra dafür vorgesehene Beratungsstellen gehen, ist einfach das Vertrauen, was sie uns gegenüber haben. Und wie das auch vorher schon erwähnt worden ist, da müssen die Kids zum Teil uns noch gar nicht kennen, aber Freunde oder Freunde von Freunden haben gute Erfahrungen bei uns in der Einrichtung gemacht. Und das haben wir jetzt in den letzten 2 Jahren wahnsinnig stark gemerkt, dass dadurch wahnsinnig viele neue Kids herkommen. Und die stehen dann teilweise vor der Tür und sagen, hey, ich habe gehört, ihr habt dem und dem geholfen, ich brauche auch Hilfe. Und da kriegt man dann einfach so einen Vertrauensvorschuss. Man hat die Person noch nie gesehen, aber es gibt gute Erfahrungen von anderen Personen mit der Einrichtung. Und das andere ist halt, die Einrichtung ist auch schon relativ alt. Wir haben jetzt fast 26 Jahre sind wir alt. Und das heißt, wir haben schon ganze Generationen von Familien oder Geschwistern im 5. durch. Also das sind die Ältesten, die jetzt so um die 30 sind, waren mit 14, 15 oder noch jünger schon bei BOS 5 und da wurde ihnen geholfen. Da haben sie gute Erfahrungen gemacht, konnten schön ihre Zeit verbringen. Und das wird dann an die jüngeren Geschwister und Freunde von den jüngeren Geschwistern weitergegeben. Also läuft in dem Dings, wenn man es ganz erlaubt sagen, so ein bisschen über Mundpropaganda sozusagen. Was ich mir auch noch denke, warum so die mobile Jugendarbeit, die offene Jugendarbeit so ein Anlaufpunkt für junge Menschen sozusagen ist, ist einfach auch ein bisschen diese Reibfläche bieten. Das sind andere Erwachsene, mit denen kann man aber oft fast wie mit seinen Freunden reden, ohne dass man sich da jetzt irgendwie verstellen muss oder aufpassen muss, was sage ich, wie sage ich. Und das ist der große Vorteil der Jugendarbeit, nämlich dass man auch ein bisschen als Reibfläche für die Jugendlichen mit Erwachsenen fungiert.
Und was würdest du jetzt als hilfreiche Tipps, wenn man doch, weil es gibt ja auch Fälle, wo man tatsächlich weitervermitteln muss, weil Jugendarbeit kann zwar alles, aber es gibt dann Fragen, wo man doch zu MA35 muss oder zum Kinder- und Jugendhilfe. Wie könnte dieser Übergang gelingen? Also was kann die Jugendarbeit tun, dass die Jugendlichen dann tatsächlich das an Beratung bekommen, was sie brauchen?
Also wir bieten da ganz oft an, einfach mal, wir sind beim ersten Telefonat dabei, unterstützen, wenn sie nicht wissen, was sie sagen sollen, weil man ja oft, was zum Beispiel mit der MA40 relativ schwer ist, weil die kannst du nicht anrufen, die rufen nur zurück und da muss man dieses Zeitfenster erwischen. Aber sonst bieten wir halt oft sozusagen unseren Service an, dass wir zu den Erstterminen mitkommen können. Dann haben sie schon eine Person mit dabei, wo sie wissen, wir unterstützen sie, wir sind auf ihrer Seite und wollen das Bestmögliche für sie rausholen. Und das nimmt dann einfach schon mal ein bisschen Druck, auch wenn man es dann oft gar nicht viel in den Terminen macht, aber man ist anwesend und man gibt den Kids Sicherheit. Und das ist halt oft so der erste Schritt, den wir versuchen. Wenn wir merken, alleine geht gar nichts, dass wir dann nachfragen, hey, hilfst du dir, wenn wir mitkommen? Sollen wir dich davor irgendwie briefen, uns überlegen, wie das Gespräch dort ablaufen könnte? Einfach die Nervosität nehmen. Aber meistens läuft es dann doch auf das Begleiten hinaus.
Manuela, du verbrachtest doch recht viel Zeit in Jugendeinrichtungen im Rahmen der Forschung. Gibt es da Situationen, die oder gab es da Situationen, die dich besonders beeindruckt haben?
Ja. Also ich glaube, es sind weniger jetzt so die ganz spezifischen Situationen. Ist auch ein bisschen so die Frage mit der Anonymität. Aber ich habe so gemerkt, eben ich habe lange selber in der Jugendarbeit gearbeitet und jetzt lange nicht mehr. Und ich glaube, was mich so grundsätzlich beeindruckt hat, war einmal diese Identität der Jugendarbeit, die irgendwie nicht rauszukriegen ist aus Personen. Also ich war sofort wieder total glücklich, in diesen Räumlichkeiten zu sein oder durch die Straßen zu ziehen mit den Kolleginnen. Genau, also ich habe so auch gemerkt, ich habe ganz schnell wieder über wir geredet, wir als Jugendarbeiterinnen und so weiter. Genau, und ich glaube, das, also warum das auch so ist, weil mich das Feld total beeindruckt. Also ich hatte ja den Luxus, wirklich Leuten bei der Arbeit zuzuschauen, genau hinzuschauen und zu beobachten, was sie tun. Und ich kenne das aus kaum einem anderen Feld, dass Personen so großes Interesse einfach an ihrer Zielgruppe haben. Also das sind nicht nur so platte Begrifflichkeiten, diese Prinzipien, die Jugendarbeit für sich hat, sondern es ist etwas, wo die Fachkräfte aus meiner Sicht immer wieder wirklich konkret drauf zurückgreifen. Also dieses, wir sind auf der Seite der Jugendlichen. Die Jugendlichen sind okay. Die sind grundsätzlich mal einfach okay. Und wir wollen die kennenlernen und wir wollen die genau wissen, was sie umtreibt und was ihnen wichtig ist und was ihre Probleme sind. Und wir wollen mit ihnen in Interaktion treten und überlegen uns immer wieder neue kreative Möglichkeiten, das zu tun, uns anzubieten, ihnen Raum zu geben, also Nähe und Distanz immer wieder neu auszutesten, damit es irgendwie für die Jugendlichen eine Atmosphäre ist, die passend ist. Das, also ist jetzt gar nicht so eine spezielle Situation, aber das hat mich die ganze Zeit total beeindruckt. Also auch, weil ich glaube, mir selber nicht so bewusst war, wie ich das selber gemacht habe, aber in der Beobachtung für mich einfach so deutlich geworden ist. Und dann eben diese Frage, warum gehen Jugendliche zur Jugendarbeit, um dort sich zu öffnen und ihre Probleme zu thematisieren, gar keine Frage mehr ist. Also,
weil Jugendarbeit beeindruckend ist.
Weil Jugendarbeit an sich beeindruckend ist,
genau. Sehr schön. Und um das ein bisschen jetzt in ein Beispiel zu gießen, Clemens, wir haben ja schon gehört, oder du hast es ja auch schon bewiesen, du hast ja schon sehr viel Erfahrung in der Beratung zu unterschiedlichen Themen. Und hast du da so kurz einen Abriss von einem Beratungsprozess, den du da schildern kannst, so wie das abläuft?
Ja, da gibt es viele Beispiele. Aber ich weiß, einer, der ist mir halt bis heute noch voll im Kopf geblieben, weil das war ein sehr langer Prozess über viele Jahre. Eben da war der ältere Bruder schon bei uns in der Einrichtung und dann ist halt das Thema Straffälligkeit aufgekommen, was dann leider auch in Untersuchungshaft und mit einer Gefängnisstrafe geändert hat. Aber das war einfach schön, weil wir von Anfang an in den Prozess eingebunden waren. Und das dann eben im Gefängnis haben wir Haftbesuche gemacht und da hat eigentlich das Beratungssetting auch wieder wirklich begonnen. Weil davor war es so ein bisschen unterstützen und dabei einfach da sein für ihn. Und dann im Gefängnis hat es dann begonnen, okay, wie geht es später weiter? Was machen Sie im Gefängnis mit der Gefängnissozialarbeit? Was sind da die Pläne? Dann haben wir uns auch vernetzt mit denen. Sobald er dann draußen war, ist es dann auch über ein Jahr lang relativ intensiv mit ihm gearbeitet worden. Eben auch freizeitpädagogisch, weil er Angst hatte, dass er wieder in schlechte Muster zurückfällt. Und dann war unser Angebot, ja passt, wenn du was machen willst, können wir gern den Part so eine Zeit lang übernehmen. Dann ist auch viel darum gegangen, wo mache ich meine Pflichtschule fertig. Und das ist dann alles innerhalb von einem Jahr auf Schiene gebracht worden. Dann ein paar Monate später war die Lehrstelle da und bis heute ist das noch der Status quo. Das heißt, das ist für mich so ein Beispiel, wo es über ein bisschen Umwege sehr gut ausgegangen ist im Endeffekt.
Ich finde, das Beispiel zeigt auch nochmal so gut diese Alltagsnähe von der Jugendarbeit, die auch so, genau. Ich glaube, das haben wir noch nicht erwähnt, so wichtig ist, dass Jugendliche eben nicht nur auch mit einem Problem kommen, sondern dass so ganz viele Themen dann...
Multiproblemlagen, genau. Aber es ist halt zuerst mal durch das Bearbeiten von einem Ding entstehen drei neue Sachen und dann geht man da von einem zum nächsten weiter. Also je besser man Menschen kennenlernt, desto mehr, also desto tiefere Einblicke bekommt man einfach. Und da können sich dann ganz andere Sachen rauskristallisieren, als man am Anfang angenommen hat.
Und ich glaube, das ist ein Beispiel, wo es eben gelungen ist, weil er immer wieder zur selben Stelle, immer wieder zur selben Personen kommen konnte, weil hätte man jetzt gesagt, okay, diese Person wird in Beratungsstelle XY geschickt und dann von dort genau. noch vorhin und dort von noch vorhin. Ich glaube nicht, dass das funktioniert hätte, genau.
Na, es waren, da waren ja auch mehrere Stellen am Anfang mit eingebunden und im Endeffekt hat er mit niemandem wirklich zusammengearbeitet, außer mit uns.
Genau. In den Forschungsprozess, in dem der Praxisleitfaden entwickelt wurde, waren ja mehrere Einrichtungen aus Österreich und aus Deutschland mitbeteiligt und in dem Austausch wurde sehr klar, dass da sehr unterschiedliche Ressourcen zur Verfügung stehen und daraufhin eben die Frage, was wäre so aus eurer Sicht das Minimum an Ressourcen für eine Jugendeinrichtung, also offene Jugendarbeitseinrichtung, damit auch Beratung vernünftig stattfinden kann?
Das ist eine Frage, die nicht so leicht zu beantworten ist, eben weil die Situationen so unterschiedlich sind und auch die Schwerpunkte unterschiedlich sind. Wir haben viel drüber geredet und haben uns dann auch zurückgehalten beim Leitfaden, eben um diese Komplexität auch zu sehen und dem Rechnung zu tragen. Was für uns so eine wesentliche Ausrichtung war oder ein grundsätzlicher Punkt war, dass der Auftrag klar ist. Also, dass es ein Bekenntnis gibt von den Einrichtungen, ja, hier findet Jugendarbeit statt und unserer Ansicht nach muss das jede Jugendeinrichtung grundsätzlich für sich anerkennen. Also eben, weil unsere Erfahrung oder das, was wir festgestellt haben, ist, die Beratung findet so oder so statt, weil sie kommt von den Jugendlichen, sie wird von den Jugendlichen eingefordert. Deswegen ist es nicht die Wahl der JugendarbeiterInnen oder der Einrichtung zu sagen, wir beraten oder wir beraten nicht. Klar kann man den Fokus unterschiedlich nehmen, dass man sagt, man fokussiert sich eher auf die Weitervermittlung, eher auf die Netzwerkarbeit, aber eben auch da braucht es Ressourcen, um Netzwerkarbeit zu machen, um in Kontakt zu sein mit Spezialeinrichtungen und so weiter. Genau, also es braucht dieses Bekenntnis zur Jugendarbeit und wenn man dieses Bekenntnis hat, dann ist eigentlich auch schon mit drinnen, dass es Ressourcen braucht, in denen sich die Personen, die dort arbeiten, reflektieren können, dass die Supervision machen können oder im Team für kollegiale Beratung Zeit haben, dass sie Fort- und Weiterbildungen machen können, weil eben die Themen so vielfältig sind, dass es notwendig ist, da immer up-to-date zu bleiben, nicht nur bei der Digitalisierung, aber auch genau, und wenn wir von Reflexion sprechen, dann ist immer auch wichtig zu sagen, es kann nicht eine Person nur um sich selbst herum reflektieren, sondern es braucht ein Gegenüber, weswegen wir auch gesagt haben, also eben, es gibt Einrichtungen, wo eine Person alleine drinnen steht, das ist überfordernd. Ja, also das haben wir auch mitbekommen bei denen, mit denen wir da gesprochen haben. Die machen einen super Job, die tun ihr Bestes, aber es braucht, es ist einfach auch gefährlich, das eigentlich nur mit sich selbst auszumachen, dann eben möglicherweise auch noch mit einem unklaren Auftrag. Deswegen würden wir sagen, zwei Personen sind das Minimum, eigentlich von einem Team spricht man ab drei Personen. Genau, also man sollte niemanden alleine lassen und ich denke mal, selbst wenn man sagt, in einem Raum ist es ein selbstverwalteter Raum von Jugendlichen und das wird irgendwie begleitet, sollte diese Begleitperson trotzdem irgendwie wenigstens innerhalb des Vereins dann Austauschmöglichkeiten haben oder ähnliches. Genau. Was wir auch festgestellt haben, ist, dass es wichtig ist, irgendeine Form von Rückzugsmöglichkeiten zu haben. Also wenn es so einen offenen Betrieb gibt, eben wo Jugendliche in Gruppen quasi sich aufhalten, dass es irgendeine Möglichkeit braucht, ein Büro oder ein Kammerl, also irgendetwas, wo es einfach wo es eine gewisse Ruhe gibt, um auch Gespräche vertiefen zu können. Genau.
Ja, wir in Verein mit der Jugendsetten haben glücklicherweise eine ziemliche Luxussituation, was die Ressourcen angeht. Aber Clemens, magst du noch was dazu sagen, zu der Ressourcenfrage?
Ja, Ressourcen sind das A und O, würde ich einmal sagen. Ich habe ja jetzt in den 5 Jahren schon in vielen verschiedenen Teamkonstellationen innerhalb von Back on Stage 5 gearbeitet und bin da durch die Jahre draufgekommen, dass 5 Leute ist schon gut, wenn wir sind. Weil zu dritt ist das einfach wahnsinnig anstrengend. Man kann es nicht aufteilen, man kann nicht Streetworken und Beratung machen, weil man sollte ja überall zu zweit sein. Also so 4 Leute wäre, denke ich mal, das Minimum. mit den Ressourcen, immer im Büro, irgendwas, wo man auch in Ruhe mal reden kann, wo man Sachen schreiben kann. Genau. Und natürlich auch im Budget, damit man auch den Kids sozusagen was bieten kann, ihre Wünsche ein bisschen erfüllen mit Ausflügen oder mal was kochen. Kochen, das verbindet wahnsinnig gut.
Ja, jetzt haben wir wirklich sehr lange und sehr intensiv geplaudert. Ich würde sagen, wir haben jetzt eigentlich so einen grundsätzlichen Abriss über diesen Leitfaden und über die Praxiserfahrungen von dir auch, Clemens, gehört. Vielen Dank, dass ihr unsere Gäste wart. Hat echt wieder Spaß gemacht, war super interessant. Uns wird's freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet bei Jugendarbeit wirkt.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao. Tschüss. Ciao.